Und er so, oh Gott, Gott hat dich geschickt, unsere Gebete wurden erhört. Du riefst mich da noch an und meine so, Krischi, was machst du da? Hör auf damit.
Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Mit diesem Kasper-Kram ist nun Schluss. Andreas Loff haut in den Sack und macht sich mit seinem Wohnmobil auf die Suche nach Menschen und Geschichten. Zack! Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im
Weg. Ja, hallo, am 16. Januar nehme ich auf. Ihr hört es am 17. am Donnerstag. Das Ziel ist im Weg, Quertreiber, Querdenker und Quereinsteiger, in welcher Reihenfolge auch immer. Was ist alles passiert? Ich habe Feedback bekommen, sehr schönes Feedback zur Folge von und mit 4000. Das ging morgens gleich los mit dem Gewinnspiel. Man fragt sich, Leute stehen sehr früh auf, um mir dann eine Mail zu schreiben. Das Bild ist dementsprechend vergeben, die Becks-Dose von 4000. Der Gewinner ist ein Galerist aus Hamburg, der schon viele Bilder von 4000 hat. Daher habe ich noch eins aus meiner Privatsammlung hinterhergeschmissen und dem Nächsten, der mir eine E-Mail geschrieben hat, dieses Bild zur Verfügung gestellt. Das Feedback war äußerst gut. Andere Podcaster hätten auch gerne 4000 zu Gast. Ich glaube, er wird noch ein paar Mal angesprochen. Guckt euch auf jeden Fall die Kajüte auf dem Dom an. Da sind die Bilder zu sehen. Wir werden dort auch hingehen, also 4000 und ich. So, ansonsten muss ich was beichten. Ich möchte nicht der Relotius der Podcast-Szene sein. Es gab die Geschichte, die habe ich bei 4000 erzählt, vom Schlager-Move, als ich mich entschlossen habe, vom Kiez wegzuziehen, bin ich beim Schlager-Move mit meinem Rollkoffer durch die flüssigen Hinterlassenschaften der Schlager-Move-Bewohner gelaufen. Das stimmt auch soweit. Und dann erzähle ich, dass ich ein kopulierendes Pärchen in der Tür vorgefunden habe. Das ist mir zu einem anderen Zeitpunkt des Öfteren passiert, wenn man auf dem Kiez wohnt, dass kopulierende Pärchen da sind. In meinem Kopf habe ich das aber für den Abend zusammengebaut. Am Schlager-Move ist das allerdings meiner Nachbarin Sandra passiert und die hat mir die Geschichte erzählt. Und dann habe ich die wohl in meinem Kopf so zusammengebaut. Nichtsdestotrotz hat man am Kiez, wenn man da keine Gitter vor den Hauseingängen hat, des Öfteren kopulierende Pärchen vor der Haustür vorgefunden und musste sich an denen vorbeidrücken. Aber das wollte ich nochmal richtigstellen. Sorry, gab auch gleich Ärger von Sandra, dass ich mir diese Geschichte zu eigen gemacht habe, unbewusst. Heute spiele ich Musik. Mir ist Musik zugeschickt worden. Langsam geht's los. Und zwar ist es das experimentelle Elektro-Duo The Fights mit dem Stück Eichhörnchen, was ich am Ende spielen werde. Ansonsten haben sich dann doch relativ viele Musiker gemeldet. Ein Pianist hat sich gemeldet. Der hat mir auch schon Stücke geschickt. Die sind wunderschön. Die kommen dann in der nächsten Folge oder beziehungsweise eins kommt dann in der nächsten Folge. Und er wird wahrscheinlich einen Remix machen von einem meiner Songs. Das finde ich ganz toll. Schickt mir weiterhin Feedback und Musik an ziel@ponywurst.com. Ich habe relativ viele Fragen auch zum Equipment bekommen, Mikrofone, was ich benutze, wie das Setup aussieht. Das werde ich mal in einem Facebook-Post auf der Facebook-Seite von Das Ziel ist im Weg machen. Es gibt nämlich eine Facebook-Seite, Das Ziel ist im Weg. Abonniert die, wenn ihr sie noch nicht habt. Ansonsten auch mich gerne als Andreas Loff bei Instagram abonnieren oder den Instagram-Kanal von Das Ziel ist im Weg. Was ist sonst passiert? Ich habe immer noch die Leckage am Dach, beziehungsweise die habe ich jetzt so weit gestoppt, indem ich eine Folie über das Mobil gepackt habe. Damit ist das Mobil aber auch immobil. Es sieht auch jetzt nicht so aus wie bei den Flotters, dass da so eine ganze Folie drüber ist, sondern ich habe das relativ gut hingekriegt und es ist trocken. So, wer ist mein heutiger Gast? Mein heutiger Gast ist Christian Suhr. Der ist Kameramann und Filmemacher und gleichzeitig, ja, Aktivist bei Just People. Just People ist auch eine Facebook-Seite, die könnt ihr bitte abonnieren. Guckt euch das an, da gibt es sehr gute Videos, die der Christian Suhr gemacht hat. Wir reden über Reisen, das Leben an sich, Kommentare besorgter Bürger auf Facebook und wie man damit umgeht. Geflüchtete Reinhard May, unsere gemeinsame Zeit auf Ibiza und die Geräusche-Boys. Was die Geräusche-Boys genau sind und warum wir ein Musical über eine Dame namens Esther machen müssen, hört ihr gleich. Viel Spaß. Chrissy, du bist bei mir. Bei mir sitzt Christian Suhr.
Hey, Loffi.
Hallo, herzlich willkommen. Gut angekommen hier, fühlt sich wohl im Mobil?
Super, also man fühlt sich zurückversetzt in die wahrscheinlich 70er, 80er Jahre Amerika. Wir könnten auf so einem Parkplatz von so einer Tankstelle auf einem Highway stehen. Aber wir sind hier in Hamburg.
Wir sind in Hamburg. Wir sind im tiefen Hamburg drin. Christian Suhr ist Filmemacher, Kameramann, Schnitttechniker, Künstler vielleicht. Kann man das so sagen? Andererseits engagiert sich Christian auch sehr. Christian ist der Chef von Just People. Was ist denn Just People?
Ganz schön fand ich eben Schnitttechniker.
Ja,
das ist ein super Wort.
Ja, ja, das ist auch im Gartenbereich.
Ja, genau.
Du machst doch noch Rasenkanten, oder?
Ja, klar, das so nebenher. Ne?
Also heißt das nicht so, Schnitttechniker?
Schnittkantentechniker, ja, genau. Nee, witzig, dass du auch genauso diese ganzen Begriffe nennst, weil ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwo meinen Beruf eintragen muss, dann trage ich auch was anderes ein. Mal ist es irgendwie Filmproduzent, Filmemacher, Kameramann, je nachdem, in welches Land ich reise, darf ich irgendwas mit Medien zu tun haben oder nicht? Ne? Wenn man nach Indien reist, muss man vielleicht ein bisschen aufpassen und irgendwas anderes eintragen.
Saudi-Arabien vielleicht.
Sowas vielleicht.
Blogger könnte man da reinschreiben.
Genau.
Gott.
Aber ansonsten, ja, genau, du hast recht. Und jetzt bist du ja auf Just People gekommen. Das ist ja mein eigenes Herzensprojekt. Begonnen habe ich damit 2016, an einem Freitagabend bin ich online gegangen, vielleicht so Anfang Januar, ein paar Tage nachdem das ganze Geschehen in Köln hochkochte. Man erinnert sich wahrscheinlich an diese Vorfälle da an dem Hauptbahnhof und an der Domplatte.
Wo war Silvester? Du meinst das, ne?
Ja, genau. Und dann kochte das alles hoch und dann Social Media mäßig kam dann da die ganze Hasswelle rübergerollt. Und ich habe schon vorher die Monate, als das 2015 mit den ganzen Flüchtlingen losging, mich in Berlin an unterschiedlichen Stellen engagiert und geholfen und ich bin teilweise da zu dem Lageso gefahren, als es minus 10 Grad war und stand da mit meinem VW-Bus und habe da ein paar geflüchtete Leute mal als Wärmebus sich reinsetzen lassen.
Also das heißt, du hast die Heizung richtig angehauen?
Genau. Stand da mit laufendem Motor und habe mal Leute reingerufen, so in diesem Alter, was ist das für ein Typ, ey. Fährt hierher. Und in dem Zuge
Wir lachen jetzt, aber natürlich, die haben sich gefreut.
Ja, die haben sich mega gefreut. Aber die waren auch wirklich, egal wer woher, mega dankbar und auch wirklich so nach 10 Minuten so, hey, okay, danke, jetzt gehen wir aber wieder raus. So, ne? Ey, wir wollen jetzt nicht dich hier beanspruchen. So. Und in dem Zuge habe ich zum Beispiel mal eine Familie mit einem Kleinkind ins Krankenhaus um die Ecke gefahren und hab dann so ein paar Jungs, so Anfang 20, 3, 4 Jungs zum Bäcker gefahren, hab die dann da irgendwie auf so ein paar Brötchen eingeladen und die waren alle total bescheiden und das sind nur so einige von ganz, ganz vielen Erlebnissen, die ich in dem Zuge hatte. Also ich war ganz nah an den Menschen dran, hab die an unterschiedlicher Stelle kennengelernt und hab dementsprechend natürlich nie verstehen können, wie vor allem online dieser ganze Hass entstehen konnte gegen die Menschen, die ich als sehr herzlich und bescheiden und freundlich und bereichernd für dieses Land empfunden habe.
Da könnte man natürlich dann argumentieren, da hast du die Guten kennengelernt und die Bösen waren woanders.
Klar, das ist mir auch immer klar gewesen, diesen ganzen 100 Millionen Diskussionen, das habe ich auch immer gesagt, dass mit Sicherheit nicht alle Menschen wie aus jeder Gruppe, nicht alle in Anführungszeichen gut und Gutes im Sinne haben, das ist ganz logisch, aber ich bin 100% davon überzeugt, dass es der Großteil ist.
Und die muss man eben auch mal zeigen und
so.
Eben den Menschen näher bringen, die halt von Anfang an alle über einen Kamm scheren und sagen, okay, jeder, der aus Nordafrika kommt, ist böse und jeder, der rüberkommt, will und die, oh, außerdem haben die ein Handy.
Genau, so in die Richtung.
Ja.
Und in dem Zuge habe ich dann angefangen, einfach ganz simple Interviews zu führen, Kamera auf dem Stativ gestellt und einfach Fragen zu stellen, warum sind die hergekommen, Heimat, Zukunft, Lebenssituation, was bedeutet für sie die Flucht, wie war die Flucht und so weiter und so weiter. Und bin dementsprechend um zurückzukommen, nach diesen Köln-Ereignissen, dann mit dem ersten Interview von meinem Freund Safuan, syrischer Vater von 4 Kindern, online gegangen und dann meldete sie sich, wie das irgendwie so online ist, man weiß gar nicht, wie das kommt, nach ein paar Stunden die Redaktion von web.de. Tolles Interview, können wir einen Beitrag machen? Und ich so, ja klar. Machten dann gleich einen Beitrag mit Verlinkung, mit dem Video, mit kurz ein paar Zeilen über mich und mein Projekt sozusagen. Und stellten das dann auf web.de und GMX. Und mir war gar nicht so bewusst, was für eine Reichweite das ist.
Ne? Nee, man wundert sich, dass Leute da noch hingehen.
Ja, wirklich.
Also nichts gegen web.de oder GMX, gehen ja nun viele hin, weil sie da ihre E-Mail haben. Aber trotzdem ist es ja bei einigen noch die Startseite. Ja,
genau. So. Und wo sind die sich da dann diese massenhaften Nachrichten reinziehen?
Ja, das sind News-Channel, die da irgendwie laufen.
Und genau, alles von DPA und Reuters, so Copy-Paste und so weiter. Egal. Und da war eben dieser Beitrag auf der Startseite sogar und dann brach es halt los, ne? Dass dementsprechend so diese ganze Hassgeschichte da aufflammte und ich fleißig jeden hasserfüllten Kommentar so neutral wie möglich beantworten. Du riefst mich da noch an und meine so, Krischi, was machst du da? Hör auf damit!
Ja, weil ich meine, dieses Versuchen zu beantworten und natürlich ist der Dialog das Wichtigste. Und ich glaube, man kann Ressentiments und die Probleme und Hass auch nur durch einen Dialog lösen. Nur da sind natürlich auch so viele Trolls drin, die man einfach, das ist ja eine Sisyphus-Arbeit, jeden also ich habe ein paar Kommentare von dir gelesen und erschreckend ruhig warst du dabei. Aber das ist natürlich, damit, du hast ja auch andere Sachen zu tun, als irgendwie Facebook- und YouTube-Kommentare zu beantworten. Das ist ja.
Wollen wir mal absehen, was du mit deinen Kommentaren zu deinem Podcast machst? Weil man ist dann auf einmal so krass drin. Und dieses Jahr 2016, das war wirklich für mich dieses Projekt. Alles andere lief so nebenbei. Und es war so krass, weil ich so tief drin steckte, so was auf einmal so zurückkommt. So. Nicht nur an Hasskommentaren, sondern auf einmal meldet sich, keine Ahnung, das in Ministerium ist es nicht, in Schleswig-Holstein. Und dann meldet sich Google mit irgendeinem Workshop, wo ich als Aktivist mit teilnehmen soll. Und dann melden sich irgendwelche bekannten Gesichter, die es supporten wollen. Und und das war irgendwie so ganz schön, dass ich vielmehr mit dem Sinn, den ich hinter diesem Projekt bis heute irgendwie gesehen habe, dass da, wo ich wirklich meine gesamte Kreativität und Schaffenskraft und alles, was ich so habe, reinstecke, dass dann auch irgendwie so voll die Sachen zurückkommen. So.
Dass man eben für sein Werk, in Anführungsstrichen, akzeptiert oder gelobt oder vielleicht sogar gehasst wird, ist natürlich was viel Persönlicheres, als wenn einfach nur jemand sagt, ich finde dich scheiße. Aber genau. Das ist ja dann auch passiert, natürlich.
Ja, ich meine, das, ich hatte dann teilweise mit diesen ganzen Kommentaren hatte ich auch zwei positive Erlebnisse oder so zwei, drei positive Erlebnisse, dass ich angefangen habe, mit den Leuten dann auch privat zu hin und her zu schreiben. Und da war zum Beispiel einmal ein Typ, der schrieb mir eine E-Mail, diese ganzen Standardgeschichten mit, ach was, und hier werden Steuergelder verbrannt und wer...
Ja, die Zwangsgebühren, wurdest auch in die GEZ-Schiene geschoben.
Ja, ne? Genau, und die sowieso alle denken ja, das ist eine ganze Redaktion, die dahinter sitzt, so ja. GEZ finanziert und der schrieb dann im Prinzip so, was, und jetzt für so eine Flüchtlingspropaganda muss ich meine Steuern und dieser ganze Käse irgendwie so hin und runtergeschrieben.
Liebe Hörer, wir decken es auf, es stimmt.
Yeah.
Du hast 45 Propaganda-Filme in ganz Deutschland. Nein, dieser Mann macht Just People eigentlich komplett alleine. Du hast immer wieder Helfer. So für Projekte. Ich durfte dir heute für ein Projekt assistieren. Wir waren heute nämlich unterwegs und haben gefilmt. Dazu später mehr. Aber du hast natürlich immer wieder Helfer für bestimmte Sachen, aber im Grunde machst du das alleine. Würdest du dich selber denn, du hast es so schön gesagt, als Aktivist bezeichnen?
Ich tue mich irgendwie mal so ganz, ganz schwer, wie schon am Anfang, mit so, was ist mein Beruf, mit so Bezeichnungen. So. Ich habe noch nie irgendwie gegoogelt, was ist ein Aktivist, was macht ein Aktivist so. Das vielleicht sollte ich das mal machen oder so. Weil ich war ja schließlich bei Google bei diesem Workshop mit, das war gegen Hate Speech im Internet. Ja. Und da waren halt so, in Anführungszeichen, so Aktivisten eingeladen. Und ich eben auch. Und ich... keine Ahnung, mit diesen Bezeichnungen, bin ich Aktivist oder nicht, weiß ich nicht. Nenn mich so, ist okay, nenn mich nicht so, ist auch okay. So, ich mache das einfach, weil es mich irgendwie...
Okay, dann sagen wir es mal für deinen, es gibt ja nebenbei, du musst ja auch noch, damit verdient man ja nicht unbedingt Geld, ne? Du musst ja auch Geld verdienen mit deinem Handwerk, also mit dem Filmemacherhandwerk. Das heißt, da drehst du dann ja auch hauptsächlich Werbefilme, Imagefilme, interne Filme für Firmen, die wir jetzt auch gar nicht nennen müssen und auch gar nicht Projekte nennen müssen. Ich habe einige gesehen, sehen sehr gut aus. Als allererstes nochmal ganz, bevor wir die Leute verlieren, wo kann man sich Just People angucken? Einfach Just People bei Facebook angucken?
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Bitte auf Facebook Just People gucken.
Geil.
Ja.
Ich muss sagen, so, ich bin dann, das Projekt war dann irgendwann, ich habe, wie das Internet so ist, war mit diesem ganzen 2016, wo es alles richtig hochflammte und über nichts mehr anderes zu lesen war, irgendwann hatten die Leute auch so das Konzept verstanden. Und irgendwann war es auch dann verstanden, so alles klar, wir wissen, wie eine Flucht aussah und wir wissen irgendwie, wir kennen den Perser, der das erlebt hat und so weiter und so weiter. Und dann bin ich auf so eine längere Reise gegangen für ein halbes Jahr und war so ein bisschen in so einer Schaffenskrise. Okay, wo geht das Ganze jetzt hin? Was will ich damit eigentlich machen? Und mein größeres Ziel war eigentlich immer so die ganze Zeit so, oh, ich will ja eigentlich so Menschen porträtieren. So, und das müssen nicht unbedingt Flüchtlinge sein. Für alle Leute war es aber so natürlich, dass der Flüchtlingschannel sozusagen. Und ich wollte immer so ein bisschen davon weg.
Der Flüchtlingsfilmer. Christian, der Flüchtlingsfilmer.
Genau. Und ey, du glaubst nicht, aber jetzt seit Ende 2016 bis Mitte 2017 war ich ja dann irgendwie weg auf Reise in Asien, Indien und so weiter. Und das schlummerte dann so ein bisschen dieses ganze Projekt. Seitdem irgendwie wenig gemacht und wusste nicht, wohin das Ganze gehen soll. Und jetzt tatsächlich, seit irgendwie einer Woche, kam auf einmal so hoch so, ey, warum denn nicht so mit Migration und Geflüchteten und so weiter weitermachen? Weil ich finde es ein voll interessantes Thema und es wird ja nicht weniger.
Wir haben ja dann auch, beziehungsweise du hast dann ja auch noch ein anderes Projekt gemacht. Da kommen wir aber gleich drauf. Ich wollte noch ein bisschen auf den Kommerz eingehen, weil das zahlt ja deine Miete.
Genau.
Das ist halt so.
Genau.
Sie hätten das Gesicht gerade sehen müssen, als ich Kommerz.
Ihr.
Ich duze meine Hörer. Warum habe ich sie gesagt?
Falls, lass uns doch jetzt ziehen.
Falls deine Mutter zuguckt, möchte ich das.
Hörst. Sprich,
genau, der zuhört, möchte ich sie, Frau Suhr, möchte ich da.
Hallo Mama.
Also, es gibt den kommerziellen Zweig, wo du seriöse große Kunden betreust und auch wirklich große Projekte machst, was natürlich deine Miete bezahlt. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist ja teilweise mit Team, ne? Das heißt, dass du Licht und Ton dabei hast, und aber du organisierst das alles selber. Du machst es auch als Selbstständiger. Und für mich, es geht ja hier um, oder für die Hörer, es geht ja darum, das Ziel ist im Weg. Quereinsteiger, Quertreiber, Querdenker. Du hast dir das ja nicht vorgenommen, das mal zu machen. Also ich kenne dich ja noch als Lehrling in einer damals Medienagentur. Da hast du deine Lehre gemacht und ich habe da so andere Sachen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da überhaupt gemacht habe.
Du kamst mal so vorbei.
Und ich glaube, ich kam mal so vorbei und habe so Projekte gemacht.
Ja, genau, genau.
Ja, und da kenne ich kenne deine Ausbilderin auch. Wir wollen ihren Namen jetzt nicht nennen. Die immer noch für mich arbeitet übrigens.
Ach, stimmt.
Ja, die macht meine ganze Buchhaltung und so.
Doch,
wir können die auch grüßen. Viele Grüße an Lucia.
Ja. Lucia, hey, alles klar.
Die freut sich, wenn sie das hört.
Total.
Ja, total. Die macht meine komplette Buchhaltung und ich arbeite noch sehr gerne mit Lucia zusammen. Liebe Grüße an Lucia.
Liebe Grüße, Lucia.
Ich bin ganz glücklich, dass du mit an Bord bist. So, aber da hast du eine Lehre gemacht als was? Irgendwas mit Medien.
Kaufmann für audiovisuelle Medien.
Ja, und richtig mit Abschluss und Prüfung. Und
ja, am Ende ist ja die Firma dann so ein bisschen, ist dann ja irgendwie, wie sagt man noch, insolvent gegangen.
Achso, ja, dann können wir den Namen der Firma nennen? Nee, ist ja auch egal. Das ist
ja, warum nicht?
Das ist eine Agentur, also,
BPR.
BPR.
So, kann man googeln, findet man wahrscheinlich 1 Million andere Einträge, aber ist ja auch egal, ja. Weil ich hatte mehr oder weniger in Anführungszeichen das Glück, 2 Monate nach Insolvenz noch meine Ausbildung zu beenden und diesen Stempel zu haben und diesen Schrieb, den ich einmal wegsortiert habe und nie wieder angeguckt habe.
Bist du dann Geselle oder Fachwirt für? Was ist das?
Kaufmann für audiovisuelle Medien.
Okay, das ist, ja. Und da gibt es dann einen Brief, den Kaufmannsbrief, die Kaufmannsrolle.
Keine Ahnung.
Und hast du das Ding noch?
Ja, irgendwo in irgendeinem Ordner.
Du weißt nicht wo, ne?
Nee.
Ich habe jetzt ein paar Menschen schon hier gehabt, die auch mal eine Lehre gemacht haben und auch.
So, irgendwo im Keller, in irgendeinem Ordner. Aber auch nie vorgezeigt.
Nein,
danach.
Nein. Es, nie auch gebraucht.
Nee.
Und was, wie kam es dann, der Sprung von ich habe die Lehre fertig zu ich laufe jetzt mit der Kamera durch die Gegend und schneide meine Filme?
Ich habe ja schon da in dieser Medienagentur manchmal so hier und da so Events so ein bisschen gefilmt und fand irgendwie Film schon immer interessant. Habe vor dieser Lehre in Australien so ein Jahr Multimedia gelernt, also so Photoshop und InDesign und Freehand und diese ganzen Programme so. Und da habe ich aber meine, hat mir am meisten Videoschnitt tatsächlich gefallen. Und da haben wir ein bisschen in Sydney so rumgedreht und das war es, womit ich so zurückgekommen bin, was mir wirklich Spaß gebracht hat von diesen ganzen Programmen, die wir da gelernt haben. Damals noch 2001 so, ja, mit Medien müssen wir jetzt alle lernen und Mediendesigner und so weiter. Und dann bin ich im Prinzip nach diesen 2 Jahren Ausbildung und Praktikum bei der Medienagentur, wo ich eher so Projektmanagement gelernt habe, habe ich angefangen Praktika bei... also komplett unterbezahlte Praktika, noch Glück gehabt, dass ich da überhaupt Geld bekommen habe, bei großen Werbefilmproduktionen zu machen.
So alles gemacht, Kabel getragen,
ja, so, also unter anderem
Akkus geholt.
Ja, und dann also wirklich da auch echt scheiß Zeiten gehabt, so weil
und
einfach...
schlecht behandelt.
Ja, also richtig schlecht. Also als Praktikant warst du da richtig das Letzte vom Letzten so, ne? Und das war aber gut im Nachhinein, weil das hat mich in meine Selbstständigkeit getrieben.
Weil du dann selber gesagt hast, das kann ich auch.
Ja, das war wirklich so am Ende so, Alter, fass mich mal an die Füße, so jetzt mache ich das selber.
Ja, okay.
Und dann gab es damals die, kennst du noch die Ich-AG?
Ja, ja, das gab es damals.
Den
ja,
Existenzgründerzuschuss.
Ja, ja, ja. Ja, gab es, die Ich-AG.
Dann dachte ich so, ey, das ist geil, das mache ich jetzt selber. Ja. Und damals, ich meine, irgendwie keine Kosten, 600 Euro im Monat bekommen, ja. Deckelt so Miete und irgendwie Krankenversicherung.
Man war
so.
Ja auch damals noch auf sehr schmalem Fuß unterwegs.
Ja, genau.
Ne?
Ja, voll, voll. Und dann mir irgendwie ausgerechnet, okay, so 600 Euro. Und dann, wenn ich jetzt irgendwie so 300 Euro im Monat verdiene, dann bin ich safe so. Ne? Ja.
Hattest du bedacht, dass man übrigens Steuern zahlen muss, ganz am Anfang? Also frage ich.
Ja.
Frage ich alle, die sich selbstständig damals gemacht haben, die plötzlich, es sind einige dabei, die am Anfang dachten so, Alter, ich habe so viel Geld
und ich weiß,
haben es alles ausgegeben.
Kenne ich auch so ein paar tatsächlich. Ja. Mir wurde das ziemlich früh gesagt. So, und aber ich glaube, ich habe auch schon immer irgendwie mein ganzes Leben, das kommt von zu Hause, so immer relativ sicher gelebt und war damals immer schon so, hatte immer schon so ein Polster sozusagen.
Okay.
Von da bin ich nie in die Bredouille gekommen, dass da so der Mega Hammer mich vom Finanzamt packt.
Wenn Sie was hören, das dürfte ein Flugzeug sein, übrigens.
Ernsthaft?
Ja, das ist ein Flugzeug.
B-25, 52 Bomber oder
was? Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein Flugzeug, das gerade über uns fliegt.
Naja, okay, und dann habe ich mir eine Kamera gekauft und habe allen, die ich kannte, ich hatte dann irgendwie so ein paar Kontakte in Hamburg, meine Ex-Chefs und deren Freunde und so weiter, solche Leute wie dich sozusagen, die 5 bis 10 Jahre älter waren als ich, und denen habe ich allen erzählt, so Leute, jetzt kann ich filmen, was ihr irgendwie habt an Events, und dann schneide ich das Ganze auch zusammen und brenne euch eine DVD.
Und damals waren Partys ganz, ganz wichtig, muss man einfach nochmal dazu sagen, das war so die Hochzeit, die letzten Tage von Rom, der New Economy, wo halt jede Agentur unglaublich viel Geld für irgendwelche Launch-Partys ausgegeben hat. Also es war wirklich in Hamburg war zweimal die Woche irgendeine Launchparty, wo man eingeladen war, umsonst getrunken und gegessen hat und komplett durchgedreht ist, oder? Das war ja die Zeit, ne?
Ja, genau, das war genau die Zeit. Und dann musste da irgendein Filmer hin und dann hat man da irgendwelche so komische Videos gemacht.
Die sich auch nie wieder jemand angeguckt hat.
Aber solche Videos gibt es nach wie vor. Ja, klar, heute
natürlich,
auch noch,
ja, natürlich, ne? Ja. Also, aber damals war es halt wirklich, es war ja zweimal die Woche irgendein Launch von irgendeiner Website, einer Agentur. Okay, und dann hast du da selbstständig mit der Kamera gestanden.
Und dann stand ich da selbstständig mit der Kamera und habe dann wirklich, natürlich wie das so ist, so jeden Job angenommen, also auch so Hochzeitsvideos, was natürlich immer total belächelt wird, Hochzeitsfilmer, aber viel, viel schwieriger als jetzt so ein Event-Quatsch oder irgendwelche anderen Filme, wo du einfach so rumläufst und so Stimmung einfängst.
Nein,
und so weiter.
Das ist der beste Tag.
Alter.
Im Leben.
Diese Momente bei einer Hochzeit gibt es nur ein einziges Mal. Und wenn du da nicht performst, dann bist du richtig am Arsch.
Obwohl natürlich wir als geschiedene Männer können natürlich sagen, dass das auch vielleicht zweimal passiert. Also liebe Menschen, die heiraten möchten, es kann sein, dass es dieses Erlebnis auch zweimal gibt. Ja, aber ich weiß das aus der Hochzeitsfotografie. Ich war immer mit einer Fotografin zusammen. Ein Glück bin ich nicht mehr mit der Fotografin zusammen. Die hat sehr viel Hochzeitsfotografie gemacht. Und dann musst du dir halt wirklich so Schemen hinlegen. Ne? Zu sagen, okay, jetzt machen wir das Brautpaar. Jetzt machen wir, hier ist der Einlauf. Ich weiß, wo ich stehe. Weil wenn du nicht weißt, wo du stehst, dann verpasst du einfach den Einlauf. Und kannst ja nicht sagen, jetzt nochmal alle zurück.
Ja, eben, genau. Ja, genau.
Das ist eigentlich so schön. Hat dich das glücklich gemacht, Hochzeitsfilme zu machen?
Du, ich war damals froh, jeden Auftrag für 150 Euro anzunehmen und irgendwie, ne, ich erinnere mich noch irgendwie, da war ich dann irgendwann nach ein paar Monaten über drei Ecken oder so, hat irgendeine Agentur mich eingekauft und ich habe in iMovie geschnitten. Das ist ja nun, wer es nicht kennt, so wirklich so ein, das Kinderprogramm auf dem Apple, so damals fing das an mit den Geschichten und da habe ich zwei Tage in iMovie für irgendeine Agentur was geschnitten und habe 200 Euro am Tag bekommen und das war für mich so, Alter, geil, ich muss die nächsten zwei Monate nicht mehr arbeiten nach diesem Auftrag. Und damals hat mein Ex-Chef Kim...
Ja. Liebe Grüße an Kim Pörksen.
Liebe Grüße an Kim Pörksen. Noch zu mir so damals, noch zu, ich weiß noch ganz genau, meinte er zu mir, als wir irgendwie zu dritt wegen dem Projekt Ding Dong zusammensaßen, meinte er, als wir über Geld geredet haben und die so, ja, ey, sorry, wir haben jetzt hier für diesen einmonatigen Auftrag für dich leider nur 1500 Euro. Ich, ey, im Dreieck gesprungen innerlich, so, was, so viel Geld, oh Gott. Guckte er nur seinen Kumpel an, Derek, und meinte so, ja, Krischi ist noch nicht versaut.
Ja, das
geldmäßig.
Ist, nee, wirklich. Ich meine, das ist ja das Schöne, wenn man jung ist, dass man da wirklich teilweise jeden Job für jedes Geld gemacht hat. Dadurch natürlich auch eine ganze Menge Erfahrungen mitgenommen hat.
Ja, voll. Voll.
Aber natürlich weiß man, fängt man dann auch an zu sehen, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, wie lange brauche ich dafür, weil man verkalkuliert sich natürlich auch total, übernimmt sich halt zehnmal.
Genau.
Und dann wurden die Kunden natürlich dementsprechend größer. Da hast du dann ja auch selber mit anderen Menschen, wir müssen da gar nicht tiefer drauf eingehen, auch Firmen gehabt oder Konsortien, die man zusammen hatte. Und irgendwann habe ich dich mal auf ein Projekt angesprochen.
Um die 2000, Bogen zu spannen.
2007, glaube ich, habe ich dich in
ja, oder 7 angesprochen.
2007 habe ich dich angesprochen und habe gesagt, ob du nicht Lust hast, mal für ein Dreivierteljahr nach Ibiza mitzukommen, um ein Fernseh- und Webprojekt zu machen. Du bist das erste Jahr, warst du wie viele Monate da?
Zwei.
Du warst nur zwei Monate im ersten Jahr da. Das hat dir aber so gut gefallen, dass du im zweiten Jahr die komplette Zeit.
Ja, genau. Warst.
Das heißt, wir haben, also ich habe zwei Jahre fast verbracht auf Ibiza, den Sommer und Frühling und den Herbst. Und wir haben zusammen eine Saison da auf Ibiza verbracht und eine sehr, sehr gute, sehr interessante Zeit gehabt in einem sehr interessanten Projekt mit Menschen. Vor allem das Schöne ist, das Schönste, was an diesem Projekt übrig geblieben ist, wenn ich das mal so sagen darf, sind wirklich Freundschaften, die da geblieben sind. Also gar nicht, das hat natürlich auch alles unglaublichen Wahnsinn und Geld und Luxus. Wir haben da auf einer Luxusvilla gewohnt, gerade im zweiten Jahr, und es wurde für einen gekocht, man hatte Getränke im Kühlschrank, es war immer alles da und ist in die schönsten Clubs gegangen. Und hatte die tollsten Strände, hat zwar auch viel gearbeitet, im zweiten Jahr haben wir uns das ein bisschen komfortabler gestaltet. Aber das Schönste, was übrig geblieben ist von dem Projekt, muss ich auch sagen und auch hier für unterzeugen, sind Freundschaften und unter anderem die Freundschaft zu dir.
Finde ich auch.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Es begann ja sehr, sehr aggressiv.
Ja, man muss dazu sagen, dass Christian und ich, wir haben uns nicht wirklich, also unsere Kommunikation ist einfach 100% aneinander vorbeigelaufen. Also gar nicht, dass wir uns nicht gut verstanden haben, aber du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe. Wenn ich was gesagt habe, hast du nicht verstanden, was ich gemeint habe. Und andersrum auch.
Genau.
Also wir haben mehrere Monate wirklich diametral aneinander vorbeigeredet. Bei jeder Besprechung, worum es geht. Und das Schöne ist, dass wir da so hart dran gearbeitet haben, dass das im zweiten Jahr wir Sätze voneinander beendet haben, wenn es darum ging, wie will man einen Film haben.
Genau.
So, und das ist halt, man hätte das auch nach dem ersten Jahr sagen können, okay, lassen wir das, wir passen nicht zueinander, wir können miteinander nicht arbeiten. Aber nee, das haben wir echt gut gemacht, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall nach wie vor immer noch so, du kannst inzwischen meine Gedanken lesen und ich deine.
Ja, genau.
So, aber jetzt wollen wir hier nicht so viel Ego-Gewichse für uns. Ich finde dich ganz toll. Ja, wie war dieses Projekt für dich?
Ja, du, also rückblickend, wenn man mit den Leuten zusammenkommt und du weißt, welche Leute ich meine und sich zusammensetzt und einfach nochmal so die Momente Revue passieren lassen, was wir da alles gemacht haben und erlebt haben und mit welchen Leuten, die aus ganz Europa, nee, der ganzen Welt sogar tatsächlich
wir müssen es einmal kurz erklären. Es ging darum, das war eine riesige Poker-Promotion von einer großen Poker-Plattform von Bwin damals. Wir haben eine Luxuswelt für Online-Poker dargestellt. Das heißt, man konnte sich online in eine Luxuswelt hineinpokern und dort auch wieder rausfliegen. Wir haben vorab eine große Fernsehshow gemacht, um das halt weltweit zu promoten. Und da haben wirklich über 2 Millionen Leute mitgemacht. Und es waren halt, jede Woche kamen neue Gäste auf diese Insel. Und was wir halt ein bisschen unterschätzt haben, ist, dass diese Menschen, die Online-Poker spielen, sehen meistens nicht so richtig gut aus und waren teilweise echt hart drauf. Also ich meine, da waren Leute dabei, die haben sich am Flughafen eine Flasche Schnaps gekauft und die bis zum Weg zur Villa leer getrunken.
Ja, und das war noch so die harmlos. Na, obwohl man muss sagen, so sehr, sehr, sehr viele wirklich richtig nette Menschen sind da hingekommen. Da war zum Beispiel ein Däne, ein geiler Typ, so richtig kerniger Typ. Und der hatte irgendwie seit 10 Jahren keinen Urlaub gemacht, so ein richtiger Arbeitertyp. Und der hing dann da auf dieser Luxusvilla im Pool ab und trank ein Bier nach dem anderen.
Wir haben Leute glücklich gemacht.
Ey, und war wirklich, der war so happy. Dem war scheißegal, ob er da gewinnt oder Poker spielt oder sonst was. Der saß im Pool den ganzen Tag und hat Bier getrunken und hat sich gefreut. Also es waren echt schon super interessante Gestalten, die da aufgetaucht sind. Und das Beste war aber im Nachhinein, dass wir immer gesagt haben, so, ey, man hätte einfach mal eine Doku machen können über das Team und die ganze Produktion. Das wäre der Oberknaller gewesen. Also hättest du da irgendwie so ein RTL2-Team gehabt, so,
die
das ganze Projekt begleitet, unzensiert.
Ich hätte nie wieder vor die Tür gehen können.
Das ist immer wieder, also tatsächlich, ich meine, ich weiß nicht, wie oft wir in den letzten Jahren gesagt haben, so Mann, ey, wir müssen nochmal irgendwas anderes erschaffen, was so ähnlich wie Poker Island ist. Das war eine geile Zeit und es war auch teilweise mega irgendwie nervig und wir haben uns angezickt alle und dann gab es dieses Problem und das Problem
Lager
und
so weiter. Koller, ja.
Aber ich erinnere noch, wie ich mit, darf man jetzt den Namen nennen? Ich weiß nicht. Weiß Daniel Schöps, ja, der war auch dabei. Ja, ja, so. Ja. Und wir uns irgendwie aus unserem Teamhaus musste man eine Viertelstunde zu dem Gewinnerhaus, zu dieser Luxusvilla fahren und wir hatten zwei schöne abgefuckte Wrangler-Jeeps vor der Tür stehen, mit, die wir als Team benutzen könnten. Und wir steigen morgens um 10 gemütlich, ging ja erst irgendwie schön zu gesitteten Zeiten los, im Sommer Ibiza, steigen wir in diesen Wrangler-Jeep, fahren von dem Teamhaus los und fahren über Ibiza rüber und regen uns auf über irgendwas. Es gibt ja nicht und meckern so rum. So,
ne? Ja, es war nicht das richtige Frühstück im Kühlschrank.
Ey, sowas, wirklich. So ganz meckern. Und dann so Stille und dann so ein paar Sekunden später gucken wir uns so an und dann so, Alter, ey, guck dir mal an, wo wir sind, wie geil, bitte. Wir fahren hier über diese Insel, werden bezahlt, werden fürstlich entlohnt und haben eigentlich so den Spaß unseres Lebens, weil es war natürlich wirklich auch echt eine geile Show.
Ja, es war schon ein interessantes Projekt. So, und dann hast du dich ja wieder mit der kommerziellen Filmerei über Wasser gehalten.
Ja.
Um dann natürlich irgendwann die Inspiration für deine eigenen Projekte zu bringen. Just People. Es gab noch diese 15 Seconds.
Ach so, ja, ich bin 2014 nach Kolumbien gereist und aber ehrlich gesagt kamen davor noch ganz andere Sachen.
Ja, okay, was kamen da noch für Sachen?
Na, ich habe geheiratet und dann ist diese Ehe zu Bruch gegangen und dann kamen ganz, ganz sehr inspirierende Dinge für mich. Also ein persönlicher Wandel, der für mich noch viel größer und entscheidender war als jetzt dieses ganze Berufliche.
Und das Schöne war, wenn man damals Krischi angerufen hat, war eigentlich immer nur, ich bin nur noch bis Donnerstag da, weil dann mache ich Urlaub. Das heißt, du hast immer ein bisschen gedreht und dann bist du in Urlaub gefahren.
Naja, du kennst das ja, dass wenn man gut zahlende Kunden hat, dass man dann auch sich irgendwie viel Zeit nehmen kann, um viel zu reisen. Und ich liebe es zu reisen und von daher war das ja dann irgendwie gut, sich die Zeit dafür zu nehmen.
Ja, also man muss es sich trotzdem nochmal so vorstellen, dass du ungefähr, also für mich gefühlt bist du jeden Monat in Urlaub gefahren.
Ja, das war nach der Trennung natürlich noch viel, viel mehr, ne? Ja. Also da bin ich wirklich sehr viel gereist und weil ich auch das Glück habe, wirklich so von unterwegs arbeiten zu können. Also wirklich der Luxus zu sagen so, okay, jetzt ich schicke einen Kameramann in München irgendwo hin, der dreht was für mich und lädt mir das hoch und ich kann das in, keine Ahnung wo ich bin, Ibiza oder Rio schneiden, ist natürlich der größte Luxus, den es gibt.
Ne? Und vor allen Dingen, das ist auch, wenn man das technologisch mal sich so vorstellt, ist immer noch einfacher geworden. Inzwischen, glaube ich, sind die Schnittprogramme so, dass nur noch irgendwie ein Teil der Metadaten hochgeladen werden in die Cloud und man dann als von seinem Schnittplatz aus nicht mehr das komplette Rohmaterial hochgeladen haben musste, was ihr natürlich auch schon gemacht habt in der Zeit. Aber inzwischen sind es wirklich nur noch geringe Metadaten, die du dann als Schnittmarken setzen kannst. Und das wird dann auf das Rohmaterial draufgepackt. Habe ich das richtig dargestellt?
So, ich bin jetzt auch nicht der Mega-Techie-Nerd, aber zumindest ist es so, dass wenn du jetzt mal auf ganz doof gesagt 50 Gigabyte Filmmaterial hast, dann kannst du das auf 500 Megabyte runter komprimieren und das einem Cutter in San Francisco schicken und der schneidet dir das zurecht.
Und am Ende drückt er auf den Knopf und dann werden diese 5 Gigabyte wieder aufgeblasen sozusagen.
Genau, verknüpfst du es neu in 4K und dann...
Da wird das Rohmaterial dann wieder rausgespielt und... Das ist aber auch erst in den letzten Jahren nochmal wieder ein Schritt geworden.
Ja, genau. Ja, ja.
Das Interessante ist, wenn man sich ja auch die Entwicklung des Fernsehens anguckt, noch zusätzlich, da kennst du ja auch so ein paar Menschen, die da arbeiten. Da hat es ja früher ein Team gegeben, da waren so 5 Leute drin, da war ein Tonmann dabei, einer hat vor der Kamera gesprochen, einer hat irgendwo in einem Schnittplatz gesessen. Und durch die Kameratechnik hat sich das ja auch nochmal komplett gewandelt. Dass du jetzt so einen Typen hast, also es gibt so Menschen wirklich da draußen, liebe Grüße an diese Menschen und der Job ist wirklich hart, die machen Newsbeiträge, die filmen das selber, die stellen das Ding auf ein Stativ, stellen sich davor mit dem Mikrofon, sprechen das ein, gehen danach, schneiden das und schicken das an Sender und kriegen einen nicht wirklich hohen Tagessatz dafür, ne?
Ja, genau.
So, das ist so der
Videojournalisten.
Ja, Videojournalisten ist so der Bodensatz der Filmemacher.
Ja, also ich meine, es hat sich ja irgendwie in all diesen ganzen Medienberufen so krass was getan, dass Fotografen filmen müssen und Redakteure müssen Fotos machen können und auch filmen und sich selber irgendwie vor die Kamera stellen und Cutter müssen filmen können und Filmer müssen schneiden können und so weiter und so weiter.
Naja, und jeder Bürger hat fast eine 4K-Kamera in der Tasche, ne?
Genau.
Das ist so das Nächste.
Genau, also da hat sich irgendwie natürlich super viel getan. Aber am Ende ist es so, was ich glaube, ey, und was du auch weißt, Content is King.
Ja, so. Ja klar, natürlich.
Und da kannst du sonst was für eine Kamera haben und für ein Schnittprogramm. Wenn der Inhalt scheiße ist, dann kannst du damit nichts bewirken.
Du hast dann ja, um jetzt nochmal einen Sprung zu machen, viele Reisen, du hast dann mal jemanden kennengelernt, einen Menschen aus Burkina Faso.
Genau, Eze Ventouan, den habe ich kennengelernt bei einem Job fürs Goethe-Institut in der Schweiz und ja, ich habe den gesehen, der hat Musik gemacht und der strahlt, ne? Also der hat eine Lebensfreude und eine Energie und Kraft und Kreativität und einen Wissensdurst und der ist klug und intelligent und
charmant
und charmant und lustig und also wirklich der hat Power, so wirklich so. Und ich habe das irgendwie gesehen und dann haben wir ein Interview mit ihm gemacht und haben uns sofort irgendwie gut verstanden, Kontakt ausgetauscht und 3 Monate später habe ich ihn in Burkina Faso besucht, weil er mir dann auch erzählte, dass er also dazu muss ich sagen, so Eze studierte bis jetzt Mai in Dresden Germanistik, hat jetzt seinen Master gemacht, lernt, ich glaube, seit 5 Jahren Deutsch, drückt sich besser aus als unser eins, kann Goethe und Schiller zitieren und rappen und alles Mögliche.
Singen und sehr gut Gitarre spielen.
Genau, und naja, um irgendwie, achso, und ganz wichtig, er baut in Burkina Faso eine Schule, seine eigene Schule. Und um mir das Ganze anzugucken, weil ich es eh liebe zu reisen, habe ich ihn 10 Tage in Burkina Faso besucht, als er jetzt auf Heimaturlaub war, um mal ihn, seine Heimat und vor allem dieses Projekt irgendwie richtig kennenzulernen.
Wie war insgesamt Burkina Faso für dich?
So geil.
Da warst du noch nicht, ne? Vorher.
Nee.
Ich habe so ein paar Filme gesehen und ich habe sehr viel lachende Menschen gesehen. Ich meine, das liegt natürlich auch an dir, du lachst gerne, aber es gab diesen Taxifahrer, der...
Ja, ich mag es einfach, ich liebe es einfach so... ich liebe auch Indien, wo einfach so, wo ich so Situationen aufsaugen kann. Ich bin natürlich irgendwie so ein sehr visueller Mensch und ich gehe sehr gerne auf Menschen zu, egal in welchen Situationen. Und gerade in diesen Ländern, die nicht so sind wie unsere in Anführungszeichen westliche Welt, gibt es einfach so viel zu sehen und die Menschen unternehmen die Dinge so, so anders, als wir es hier tun, dass ich da natürlich dann auch wirklich Liebe einzutauchen in so eine andere Kultur. Und ey, es war wieder so unglaublich, diese Leute haben aus unserer Sicht nichts, aber dabei haben sie irgendwie auch wiederum so viel. Das ist so ein hartes Leben, wo ich wieder zurückgekommen bin und dachte so, alter Schwede, wenn ich mich das nächste Mal beschwere, dass ich irgendwie...
Kein WLAN hast.
Kein WLAN hab oder irgendwie 100 Meter gehen muss, weil ich einen Parkplatz suche, dann muss ich vor allem an die Frauen in Burkina Faso denken, die mit Holzstapel links und rechts unterm Arm, Baby hinten und 10 Liter Wasser auf dem Kopf bei 30 Grad 10 Kilometer laufen. Ne? Mhm. Also es ist unglaublich. Und da beschwert sich keiner, ne?
Wann bin ich das letzte Mal 10 Kilometer gelaufen? Also das ist ja alleine schon...
Alter, wir sind hier solche Heususen.
Luschen.
Wirklich.
Aber ich gehe nochmal darauf ein, sie singt ja sehr viel und er hat über Konstantin Wecker, den er kennengelernt hat, damals Kontakt zu...
Nee, pass auf, ich weiß, wo du hinaus willst, aber ich muss den Bogen anders spannen. Nämlich,
okay,
ich habe
Eze,
als ich ihn kennengelernt habe, dachte ich so, wow, was für ein Typ, den muss ich für Just People interviewen. Erzählte ihm an bei diesem Interview, als ich ihn kennengelernt habe, für das Goethe-Institut, dieses Interview, von meinem Projekt. Er sagt dann auch sofort so, okay, ich gucke mir das mal an und dann können wir heute Abend sprechen. Ich sag dir, ob wir das Interview für Just People machen können. Meldete sich dann abends und sagte so, du, ganz im Ernst, aber irgendwie, er hat sowas schon so oft gemacht und er ist nicht dabei, tolles Projekt, aber das ist jetzt gerade irgendwie nicht so seins. Ich so fand's in dem Augenblick erstmal so, mein Ego war so ein bisschen angekratzt, hab dann aber ganz schnell gemerkt, so okay, ganz im Ernst, aber voll geil, dass er das sagt, weil dadurch bringt er mich dazu, an meinem eigenen Projekt zu arbeiten und einen Schritt weiter zu gehen. Eine Woche später stolper ich über das Lied Sei wachsam von Reinhard May, keine Ahnung, 25 Jahre alt das Lied oder so, sehr, sehr passend in die heutige Zeit, dass wir wachsam sein müssen, was jetzt gerade mit unserer Gesellschaft passiert, dass wir nach rechts abdriften und so weiter. Und meldete mich dann bei Ise, weil er eben dieser tolle Musiker ist und meinte so,
Das war deine Idee
auch. Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Doch, und meinte zu ihm so, ey, wie wär's, wenn du das Lied neu interpretierst und wir drehen ein Musikvideo. Und er war sofort hellauf begeistert, er kannte Constantin Wecker, der natürlich Buddy ist mit Reinhard May. Und über Constantin Wecker sind wir dann an Reinhard May gelangt, der sofort sein Go gegeben hat.
Der übrigens noch nie sein Go gegeben hat.
Ernsthaft?
Wirklich, es gibt keine anderen Cover.
Ach krass.
Ja, es gibt keine anderen Cover.
Wow, okay.
Ja.
Noch geiler. Auf jeden Fall war das tatsächlich dann auch ein Anlass, um nach Burkina Faso zu fliegen, um da ein Musikvideo mit ihm zu drehen. Und dann bin ich da hingeflogen.
Gab's ein Musikvideo. Das kann man auch sehen unter Just People auf Facebook. Guckt euch das Musikvideo an mit dem Segen von Reinhard May. Sei wachsam. Das wurde dann ja auch zu so einem kleinen viralen Hit auf Facebook. Ne? Also es sind, glaube ich, jetzt knapp 300.000 Views insgesamt.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, also wenn man YouTube und Facebook zusammennimmt, knapp 300.000 Views. Vielen Dank hier auch an dieser Stelle nochmal an Mickey Beisenherz, der das auch geteilt hat, der sofort bei dem Projekt dabei war, das mitzuverteilen. Das war ganz interessant. Weil das ja auch dann ein paar Leute geteilt haben, der Ministerpräsident von, um Gottes
Willen. Thüringen, glaube ich.
Von Thüringen, ja, wie heißt er denn noch?
Bodo Linke? Nee, der ist von der Linken.
Nee, er ist auf jeden Fall von der Linken. Du musst dein Mikrofon, du schabst schon wieder am...
Hier.
Ja, du schabst schon. Das wurde wirklich der sich mit Böhmermann zum Pilze sammeln treffen will. Schön, dass wir so gut gebildet sind. Wer ist der Ministerpräsident von Thüringen? Wenn ihr es wisst, ihr könnt mir Feedback geben auf ziel@ponywurst.com. Ihr könnt grundsätzlich Feedback geben oder auch Ideen. Ihr könnt auch Fragen an Christian stellen. Ich leite dir dann weiter. Wie er sie beantwortet, weiß ich nicht.
Alles. Du weißt das so aus den Kommentaren. Ich beantworte alles.
Ja, das stimmt wirklich. Um Gottes Willen, ich musste diesen Mann wirklich schützen. Also guckt euch auch das Video an, teilt das auch, weil es ist nach wie vor aktuell. Ich könnte es auch mal wieder teilen, weil es ist hochaktuell. Das Thema sei wachsam. Es wird demnächst aber nochmal was kommen.
Das will ich jetzt noch nicht sagen.
Haben wir jetzt aber heute für gedreht. Müssen wir auch gleich noch was drehen übrigens, ne?
Stimmt.
Ja,
aber du, ich muss ja noch eine Geschichte aus Burkina Faso erzählen.
Bitte.
Meine Lieblingsgeschichte aus Burkina Faso ist, ich war insgesamt 10 Tage da und habe bei seiner Mutter gelebt oder bei seiner Familie sozusagen. Und nebenan war die Gemeinde, die Kirche. Das Kirchengebäude ist etwa so groß wie dein Wohnmobil hier. Und am letzten Tag, die Leute da in dem Dorf kannten mich ja mittlerweile. Also ich war da dann als der Weiße natürlich bekannt und ständig kamen Kinder an und wollten mich einfach nur sehen und standen neben mir und haben mich angeguckt. Und am letzten Tag, ich bin Sonntagabend geflogen, Sonntagmorgens war ein Gottesdienst und der geht dann halt so 3 Stunden mit Singen und Tanzen und Beten und also bunt und ganz wunderbar und toll und ich... ja, ich liebe sowas, ja. Und auf jeden Fall...
Du hast das auch gefilmt.
Ich habe da auch ein bisschen so rumgefilmt, aber darum ging es gar nicht. Nämlich, irgendwann hieß es nämlich so, alles klar, die 9, die in der Gemeinde sind oder jetzt hier als Gäste sind, sollten sich mal vorstellen. Also stand hinten in der letzten Reihe jemand auf, stellte sich vor auf der lokalen Sprache More und Ese saß neben mir und ich so, okay, soll ich mich jetzt auch irgendwie vorstellen? Er so, ja, mach mal. Also stehe ich auf und stell mich vor.
Auf Englisch dann?
Auf Deutsch, er hat dann ja, okay, übersetzt sofort klar. Und alle gucken mich mit großen Augen an und haben sich gefreut, die kannten mich ja auch mittlerweile schon so ein bisschen hier und da und dann stand seine Mutter auf und sagte in die Gemeinde rein, er übersetzte dann hier simultan, ja, Christian lebt bei uns und wir sind irgendwie, wir finden es ganz toll, dass er bei uns ist und er möchte Vater werden. Also sprangen alle auf und beteten für mich, dass ich Vater werde. So, ich schon so, wow, krass, so, was geht ab, so, ne? Also Gänsehaut, so, ne? Dann irgendwie so Stunde später oder so, am Ende des Gottesdienstes wurden Spenden gesammelt. Und ich meine, ey, Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. Keine Ahnung, was da zusammenkommt. 10 Euro, 15, 20. Ich laufe also rüber schnell zu meinem Portemonnaie und mach das auf, ist ein Fuffi drin. Ich so, okay, klar, so, ja, ne, okay. Schmeiß ich einen Fuffi rein, so. Lauf zurück.
Euro, ne?
Euro, so. Und lauf zurück und dann ist währenddessen, es wird immer sofort ausgezählt, das Geld, und dann wird durchgesagt, was gespendet worden ist. Und ich stehe so an der Seite dieses kleinen Gebäudes so und
winkt. Du hast den Fuffi noch in der
Hand. Fuffi in der Hand, so zusammengeknüllt, ja, in meiner Faust. Und da sitzt der Typ, der gerade die Kohle zählt, so, und ich rufe ihm so zu, du, ich habe hier noch was. So. Er so, ja, dreht sich um, kommt zu mir, ich drücke ihm das so, so heimlich es geht in die Hand. Er guckt rein, macht große Augen, läuft sofort zu dem Pastor, der gerade am Mikro steht. Er so, oh, ganz aufgeregt. Also, hey, hier, der
ist sehr heimlich der, übrigens.
Ja, der Samsara, der Weiße, hier, ja, von dem Weißen. Der Pastor guckt in die Hand, sieht den Fuffi, weiß, dass das irgendwie viel Geld ist, so, schreit ins Mikro, ich verstehe ja nichts, musste ich auch gar nichts, weil dann alle aufsprungen und jubelten und klatschen und er so, oh Gott, Gott hat dich geschickt, unsere Gebete wurden erhört, weil, er schrie noch kurz in die Kirche rein, 50 Euro, wie viel ist das? Irgendeiner zückte sein Handy, rechnete Gott. Das kurz um und dann kam von hinten irgendwie, keine Ahnung, 3000 Francs oder so. Und alle jubelten. So, und das Krasse war dann, also zwei krasse Sachen mit diesen beiden Geschichten. Am Ende dieses Gottesdienstes musste ich dann nach vorne vor den Altar. Dann kamen irgendwie 5 Leute um mich, die haben mich noch für mich gebetet, dass ich eine sichere Heimreise habe. Und ich musste mich hinknien und Hände auf meinen Kopf gepackt und so. Also ein wirklich Gänsehaut und so ein schönes Erlebnis. So, pass auf. Dann komme ich nach Hause, lande in Tegel. Und meine Freundin irgendwie schon ganz aufgeregt, dass ich endlich wieder da bin. So aufgeregt wie noch nie, wie wenn ich nach Hause gekommen bin. Ich so, was ist los, was ist los? Ich so, ich muss dir was zeigen, ich muss dir was zeigen. Wir fahren aus Tegel raus, bleiben irgendwie an einer Tankstelle stehen so. Und was drückt sie mir in die Hand? Einen positiven Schwangerschaftstest. Nee, einen negativen, ne? Negativ, positiv.
Positiven Schwangerschaftstest.
Schatz, ich bin nicht schwanger. Ja, und ich so, ah geil, ey, die Gebete wurden erhört. Aus Burkina Faso, so schnell ging das Ganze. So, und dann, pass auf, meine 50 Euro, diese Spende, eine Woche später bin ich in Zürich für einen Job.
Ja.
Und dann so erster Tag, mein Kunde so, komm, lass Mittagessen gehen. Ich so, okay, alles klar. Wir gehen um die Ecke zum Italiener, Zürich, Innenstadt, setzen uns dahin, trinken Wasser und essen Ravioli. Es kommt ein Teller an mit 4 dicken Ravioli drauf.
Ja.
Wir so kurzes Mittagessen, eine halbe Stunde so. Und dann kommt die Rechnung, 50 Euro.
Genau,
und ich 50 guck Euro. Da, und ich gucke auf diese Rechnung, ich so, Alter, von der Woche bist du noch in Ouagadougou.
Die sind durchgedreht.
Die jubeln 70 Leute zu, weil sie jetzt den Boden ihrer Kirche neu verlegen können. Und jetzt esse ich hier Ravioli, 4 Stück und zahle das Gleiche. Ne?
Ja. Alter. Und nein, aber das ist ja auch wirklich die Verhältnismäßigkeit stimmt da einfach gar nicht mehr. Und übrigens, das ist die Geschichte und der Grund, warum die Tochter von Christian Suhr 50 Euro heißt.
Genau. 50 Euro. Von Sam.
Nee, natürlich Quatsch. Ja, es ist halt auch immer die Frage, das ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil ich meine, wir kennen alle die Abende und wir haben sie gemeinsam erlebt. Du gehst irgendwie in eine Bar oder in einen Club, noch nicht mal nach Zürich irgendwie was zu essen und 50 Euro sind halt mal nichts. Also man hat definitiv. Ja. Und da muss man gar nicht so viel Geld hier in Deutschland haben. Sind 50 Euro einfach für so einen Abend nichts. Ja. Essen gehen, 50 Euro sind nichts.
Ja.
Natürlich wird es immer noch schwieriger. Wir können uns andere Plätze angucken. Zum Beispiel, wenn du mal, ich weiß nicht, wann warst du das letzte Mal im Skiurlaub?
Ja, vor ein paar Jahren.
So, ja, egal wie, aber wenn du in der Schweiz oder in Österreich bist und du bist auf der Hütte, es kostet alles 50 Euro. Ja. 2 Kaffee und ein Stück Kuchen, 50 Euro.
Genau. Das ist wirklich so. Kaiserschmarrn 30 Euro.
Kaiserschmarrn, 3 Kaffee dazu und irgendwie einen Saft, 50 Euro. Du kannst eigentlich nur die, du brauchst keine Zehner und keine 20er mehr. Und ja, in anderen Ländern ist das halt teilweise Monatsgehälter. Ne? Das ist halt.
Mindestens. So, ich habe vorher noch irgendwie so über Freunde so Trikots gesammelt für Kinder und hatte irgendwie so eine Tasche voll mit Trikots und habe dann mit Ese zusammen um die Ecke war so ein kleiner Bolzplatz und dann haben die Kinder da ein Spiel organisiert. Ne? Zwei Teams gegeneinander, irgendwie 10 gegen 10 so, alle barfuß auf einem Acker. Dagegen ist so ein Ascheplatz hier in Hamburg, wirklich der Luxusteppich so, ne? Haben sich da die Beine weggehackt ohne Ende und am Ende war es 0-0, es gab ein Elfmeterschießen und hat die eine Mannschaft sozusagen gewonnen. Alle haben gejubelt, alle, auch die Verlierermannschaft, die sind rumgesprungen. So wie ich das letzte Mal rumgesprungen als Deutschland Weltmeister
geworden ist. Aber es ging darum,
Die Trikots zu gewinnen. Die gebrauchten Trikots von Freunden und Bekannten, die Kinder hatten, die irgendwie hier 10 Trikots im Schrank hängen haben und 2 abgegeben haben. Ne?
Ja. Willst du denn noch dieses HSV-Trikot? Es passt dir doch nicht mehr.
Von 2007.
Justin, Justin das Lasogga-Trikot.
Von Armin Eck, 1990.
Du spielst selber auch Fußball, ne?
Nein, lange nicht mehr.
Ja,
nicht.
Aber du hast mal für Standard Alu gespielt. Gibt es Standard Alu noch?
Ich glaube nicht.
Ah, schade.
Nee, aber das war eine große Passion. Ja, wir waren ja von Spiegel betitelt als der bekannteste unbekannte Verein der Welt.
Unter anderem, weil du sehr, sehr viele Filme gemacht hast für Standard Alu. Du hast da auch so, schon noch bevor Social Media richtig abging, schon eigentlich so eine Webseite gemacht, wo dann so Uwe Seeler und Kalle Schwensen und Lotto King Karl, alle irgendwie mal was zu Standard Alu gesagt haben.
Günter Netzer.
Ja, genau. Die du halt sonst bei verschiedenen Events halt irgendwie abgepasst hast und gesagt hast, ich habe hier noch so einen Verein. Ey. Ja, genau. Können Sie noch mal eben was sagen? Ich erinnere mich daran, dass Kalle Schwensen übrigens sagte, ja, das wird in der nächsten Saison wird der bis zur Bundesliga durchsteigen, das was nicht geht. Übrigens, welcher Liga habt ihr gespielt?
Kreisliga 3
oder so.
Ja, irgendwie sowas.
Der Film war, ja, und nächste Saison sehen wir sie dann in der Bundesliga, wo man so dreimal nachrechnet und sagt, so, nee, warte mal, da brauchen die 3 bis 4 Saisons.
Ja.
Aber es gibt ja noch einen anderen Verein, in dem wir beide sind.
Oh Gott.
Ja, ich glaube, das hat jeder. Aber nee, vielleicht hat das nicht jeder. Vielleicht denken wir ja nur, das hat jeder. Wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe zusammen. Die grüßen wir auch ganz lieb. Das sind die Geräusche-Boys. Wir wollen es auch nicht
heißt
zu lange
machen. Heißt sie jetzt gerade wieder Geräusche-Boys? Ja, wie heißt die Gruppe
gerade? Sie wird eigentlich alle paar Wochen umbenannt.
Die wird so oft umbenannt, dass man, wenn man mal was reinschreiben muss, man mal suchen muss, wie heißt die eigentlich jetzt gerade?
Aber zur Entstehung der Geräusche-Boys kannst du mal was erzählen? Das war... Vor
4 Jahren oder so mit 2 von den jetzigen Gründungsmitgliedern.
Da hat man sich einfach nur Geräusche hin und her geschickt, ne?
Ja, genau, so.
Genau, so fing das an.
Ja. Irgendwann kamst du auch dazu.
Ich bin relativ früh dazugenommen worden und es ist ganz schön, weil wir haben so 5 oder 6 Leute da nur in dieser Gruppe. Und es wird teilweise nur für diese Gruppe werden Sachen produziert. Das heißt, man macht einen Film und weiß, das sehen nur 5 Menschen. Trotzdem ist es teilweise ein bisschen eskaliert, wie groß der Aufwand ist, was
also
da gemacht wird.
Loffi spricht gerade von sich selbst.
Nein, von allen. Das ist ein bisschen eskaliert zwischendurch. Nichtsdestotrotz hat wahrscheinlich jeder so eine Gruppe. Vielleicht. Ich hoffe es, dass sie so eine Gruppe hat.
Spackengruppe.
wo man wirklich jeden Quatsch rein.
Aber dazu muss man sagen, wirklich so, es gibt ja oft so Gruppen, so Freundesgruppen, Familiengruppen und Leute, die sich gut kennen. Dazu muss man sagen, dass sich zumindest...
Einige Leute gar nicht kennen.
Und einige Leute noch nie gesehen haben.
Ja, also inzwischen
bis zur Weihnachtsfeier.
Wir haben schon Weihnachtsfeier.
Aber wir haben zumindest diese WhatsApp-Gruppe, ich glaube, über ein Jahr gepflegt, wo du Simon und Keki noch nie gesehen hattest.
Nee, Keki hatte ich ja schon vor der Gruppe gesehen.
Ja, okay. Aber Simon hast du, glaube ich,
genau.
In dieser Gruppe kennengelernt.
Franz habe ich auch in der Gruppe kennengelernt und habe den später eingestellt.
Ja, genau.
Nein, das ist, wir wollen auch gar nicht zu tief da reingehen und das ist auch ein sehr geschlossener Kreis, aber es ist halt wirklich eine Gruppe von Menschen, wo man Content erstellt Und es gibt eine schöne Geschichte und du möchtest auch, dass wir diese Geschichte zumindest ansatzweise hier erzählen. Das war dein Wunsch. Es gibt die Geschichte über Esther. Ich kann ja mal ganz kurz anfangen, wie es angefangen hat.
Ja,
und dann kannst du versuchen, diese Geschichte weiterzuerzählen. Ich habe irgendwann, ihr kennt alle Scam. Das heißt, diese E-Mails, die man bekommt, der Onkel, mein Onkel hat in Burkina Faso 4 Millionen auf dem Konto und ich bin die Gattin des Präsidenten und melden Sie sich, wir wollen Ihnen das Geld überweisen. Das ist der Money-Scam. Und dann gibt es den sogenannten Love-Scam. Das sind irgendwelche, habt ihr bestimmt auch schon mal bekommen, eine E-Mail von einem hübschen Mann oder einer hübschen Frau oder eine Facebook-Nachricht, die einfach nur Hey schreibt. Und mich schrieb eine Frau an, eine schwarze Frau mit sehr vielen
Oberweite.
Mit sehr großer Oberweite und sehr großem Hintern auch. Schrieb mich an und schrieb Hi auf Facebook. Und ich war gerade in so einer Stimmung, mal zu antworten und habe drauf geantwortet und habe gesagt, ja, hi, was willst du denn von mir? Ich merkte relativ schnell, sie schrieb auf Deutsch und ich merkte, dass da irgendein Translator-Programm dazwischen war. Das heißt, dass das Deutsch aus irgendeinem Google Translate kam und der eigentliche Schreiber in einer anderen Sprache schrieb. Und ich schrieb dann, fing dann relativ schnell an, Sachen zu schreiben, wo ich wusste, dass sie nach einem Translating-Programm keinen Sinn mehr machen. Es war halt so, dass diese Love-Scammer versuchen halt kleine Beträge zu bekommen für, ich möchte dich anrufen, mein Telefon ist kaputt, kannst du mir 50 Euro überweisen über Western Union. Und ich bin relativ schnell forsch nach vorne gegangen, habe gesagt, ja, ich habe total viel Geld, also überhaupt gar kein Problem, du kannst zu mir kommen. Ich zahle dir erste Klasse, ist kein Problem, aber ich kann dir kein Geld schicken, weil ich nur Bargeld habe und ich habe das komplette Nazi-Gold im Keller. Ich habe das Bernsteinzimmer und das Gold von Adolf Hitler im Keller und habe dann so Bilder da reingeschickt und so weiter. Und jetzt darfst du gerne übernehmen.
Okay, dazu muss man jetzt mal wirklich sagen, so, Loffi, wir müssen einen Abend machen, wo wir wirklich diesen ganzen Scam vorstellen, weil man muss dazu sagen, Loffi ist ultra kreativ und in dieser Gruppe gibt es keinen von diesen 6 Leuten, der so kreativ ist wie Loffi und der so, ey, es ist einfach so. Und ich muss jetzt einfach mal, ich habe mir extra hier Screenshots gemacht, so ein paar Sachen vorlesen aus dieser Konversation mit dieser Esther. Wahrscheinlich irgendein Typ, der da sitzt und mit Google Translate diese Texte übersetzt.
Der eine große Glocke geläutet hat, als sie haben den großen Fang gemacht.
Also, hier schreibt zum Beispiel Esther, das war noch so in der Kennenlernphase, schreibt sie so, okay, das ist nett. Dann schreibt Loffi, was studierst du denn? Ich habe auch studiert und zwar Zickzackologie an der Universität von Wotze. Dann schreibt sie, ich verbringe nicht wirklich viel Zeit hier wegen der Schule. Ich wünsche, dass sie mir ihre E-Mail-Adresse senden können, sodass wir im Hangout-Chat, man weiß nicht, was heißt.
Hangout-Chat.
Hangout-Chat. Dann schreibt Loffi, das traue ich mich nicht. Ich bin sehr hässlich seit dem Unfall. Dann schreibt sie, I was in school today and I could not talk to the love of my life and that is getting me very sad, my love. I can't wait to meet you. Dann schreibt Loffi, ich war im Dorf beim Schmied, der sollte das Hakenkreuz aus dem Gold schlagen. Ich kann kein Englisch, bin im Osten zur Schule gegangen, da hatten wir nur Norwegisch. Und so weiter und so weiter. Man muss einfach wirklich sagen, so, wir müssen einen Abend machen, wo wir das ganze Ding vorstellen.
Es könnte eine Live-Show werden.
Es könnte eine Live-Show werden und das machen wir auch, Alter. Weil es ging nämlich so weit, dass am Ende...
Also man muss dazu sagen, da sind zwischendurch, darf ich kurz rein. Wir dachten, okay, das Größte, was wir erreichen können, ist, dass wir jemanden dazu kriegen, der ein Schild hochhält, auf dem...
Ich verrate nicht so viel.
Das kann man schon.
Das ist der
Okay. Wir haben auf jeden Fall... Ich mache den Bogen anders. Wir haben
das ist ein Teaser.
Wir haben Menschen dazu gebracht, Dinge auf Schilder zu schreiben, zu bestimmten Uhrzeiten, an bestimmten Orten zu sein, Angst vor uns zu haben und an Flughäfen zu warten auf große Umschläge mit Bargeld und Diamanten. Ich denke, vielleicht ist
Alter,
sogar
das
ein Ramp
Ankündige.
Ja, also wartet drauf, wir werden vielleicht irgendwann eine Esther-Live-Show machen.
Nee, nicht vielleicht. Das ist mega, ja, wirklich.
Okay, wir machen eine Esther-Live-Show.
Weil ich muss dazu vielleicht auch noch was sagen zu diesem Teaser. Ich war beruflich in Zürich auf dem Job und habe auf einmal mit der Scam-Mafia in Ghana telefoniert, die am Flughafen auf mich gewartet haben. Und während ich in Zürich in einer Telefonbox saß bei meinem Kunden, tat ich so, als ob ich der Pilot einer Maschine war, die auf dem Rollfeld in Accra steht und ich leider nicht rausgehen kann.
Okay, das sind genug Teaser. Ich glaube, ja, Leute wollen das sehen. Voll. Wir machen eine Show, Esther the Musical. Nee, Esther die Show. Es ist mit Fotos, ich habe alles gescreenshot. Es gibt Audiodokumente, es gibt keine Videodokumente, aber Audiodokumente. Lieber Krischi, es ist wunderschön, dass du hier warst. Ich hoffe, es gibt eine Verlängerung in der Show.
Ey, das machen wir auf jeden Fall.
Bleibt bei Just People dran. Demnächst gibt es mehr. Demnächst kann auch noch ein paar Monate sein, aber das ist ja alles on demand hier. Das ist ja das Schöne, Aliens finden vielleicht dieses Tondokument und wissen gar nicht, wann das aufgenommen worden ist. Das ist on demand, wir haben in 2018 aufgenommen. Jetzt folgt ein Musikstück. Machst du eigentlich auch Musik mit GarageBand?
Nee, du pusht mich die ganze Zeit. Wir müssen doch unbedingt in GarageBand. Ne? Loffi pusht unsere ganzen Geräusche-Boys. Wir müssen in GarageBand arbeiten. Aber
Solange ihr mir nicht schickt, ziel@ponywurst.com, schickt mir Musikstücke. Solange spiele ich meine Musik und solange müsst ihr meine Musik aushalten, die ich teilweise für die Geräuschboys gemacht habe. Hier kommt Musik. Vielen Dank für das Gespräch, Christian.
Dankeschön.
Eichhörnchen. Ich habe ein Eichhörnchen gesehen. Eichhörnchen. Ich habe ein Eichhörnchen gesehen. Eichhörnchen. Ich habe ein Eichhörnchen gesehen. Eichhörnchen.
Eichhörnchen. The squirrel. Such a fluffy, fuzzy little tail. Big tail. How it runs up those trees. Squirming and jumping and hopping. What a weird, weird day.